Im Dezember 2000 wurde Melk gemeinsam mit dem Stift Göttweig als auch der Wachau zum UNESCO-Weltkulturerbe erhoben. Das heißt, seit diesem Zeitpunkt darf sich zum Beispiel Melk auch in derselben Liste aufführen wie zum Beispiel die Pyramiden von Gizeh.
Eine Führung mit Pater Ludwig Wenzel vom Stift Melk in Niederösterreich.
Und das finde ich ist schon etwas, was ich sage, für die Region sehr Wertvolles, als auch für unser Haus. Denn UNESCO-Weltkulturerbe zu sein, ist einerseits Verantwortung, aber andererseits dürfen wir uns auch darüber freuen, in dieser Liste aufgenommen zu sein.
Teil des UNESCO-Weltkulturerbes Stift Melk ist die umfangreiche Bibliothek und ihre historischen Prunkräume. In welchem Zustand die Bibliothek ist und was alles in den kommenden Jahren renoviert werden muss, werden wir im Laufe dieser Sendung erfahren. Und wir bekommen Einblick in die Handschriftenkammer. Wir werden im ältesten Buch der Bibliothek blättern und ein rätselhaftes Kräuterbuch entdecken. Wir beginnen unsere Tour auf einer Art Terrasse, auf der Altane, die, wenn man sich von Westen herkommend nähert, schon von Weitem sichtbar ist.
Wir sind jetzt auf der Altane. Das ist der sogenannte Verbindungsbalkon zwischen Marmorsaal und Bibliothek. Früher war ja auch die Bibliothek Teil der Klausur und es war für Gäste der einzige mögliche Zugangspunkt, in die Bibliothek zu kommen, weil die andere Seite nur von der Klausur zugänglich war. Von da drüben, also da drüben haben wir die Westautobahn und man kann von Linz kommend diese ganze Südseite schon sehen und auch einen Teil dieser Altane. Also die Südseite ist sozusagen auch die bekannteste Seite. Also die nördliche Seite Richtung Emmersdorf, eher die, die weniger Leute kennen. Es hat sich aber auch verändert durch den Bau der Autobahn. Denn früher war der Hauptverbindungspunkt die B1, die ja unten nördlich beim Stift vorbeigeht, als auch die Donau während Maria Theresia. Denn Maria Theresia kam zum Beispiel mit dem Schiff nach Melk.
Pater Ludwig Wenzel ist ausgebildeter Touristiker, hat Theologie und Geschichte studiert und wurde vor kurzem zum Priester geweiht. Wir wenden uns nun der Stiftskirche zu, der Ostfassade.
Wir sehen hier die Stiftskirche mit Christus gekrönt. Also Christus trägt sein Siegeszeichen vor sich her und verkündet, er ist auferstanden. Das heißt, er schreit es förmlich in die Welt hinaus. Wir haben auch unsere beiden Kirchenpatrone, den heiligen Petrus und den heiligen Paulus und unten im Hof den Patron des Stiftes und der Stadt, den heiligen Koloman.
Bevor wir gleich in den Prunksaal der Bibliothek treten, fällt der Blick auf ein Gerüst.
Und links sehen wir auch schon das Gerüst. Das ist der Beginn der 10-jährigen Restaurierung der Bibliothek, der Stiftsbibliothek Melk. Und da werden heuer die ersten Fenster schon in Angriff genommen. Also manche sind da schon sehr schadhaft. Also das manche ist auch schon mit Klebeband geklebt bei den Fenstern. Also die müssen wirklich schon gemacht werden. Und da fangen wir heuer eben mit 10 Fenstern an. Was man von außen sieht. Innen wird auch einiges gemacht, aber von außen sieht man das Gerüst mit den 10 Fenstern, die heuer begonnen werden.
Noch eine Frage an Pater Ludwig. Kommt er oft hier herauf, um den herrlichen Blick auf die Donau zu genießen?
Manchmal, wenn es die Zeit zulässt, durchaus ist man auch auf der Altane. Aber am meisten komme ich auf die Altane, wenn ich selbst Führungen habe oder wenn ich mit Leuten unterwegs bin, dann bin ich auch selber auf der Altane. Oder auch zu Neujahr, der Neujahrswechsel, da verbringen wir dann auch gemeinsam. Um Mitternacht hören wir uns das Glockengeläut an, manche vom Konvent. Und dann, wenn es ein Feuerwerk gibt, schauen wir uns das Feuerwerk an.
Die Bibliothek, ein Ort, der am meisten nachgefragt wird. Wenn Besucher nach Melk kommen, ist am Anfang der Führung auch schon oft an mich die Frage gestellt worden, sehen wir auch die Bibliothek? Ja, wir sehen die Bibliothek. Ein Ort des Wissens, wo Wissen über Jahrhunderte aufbewahrt wird, angefangen von den Handschriften, weiter zu den ersten Wiegendrucken, also zu den Inkunabeln, die ersten Buchdrucke der Geschichte, als auch dann letzten Endes das modernste Buch oder das neueste Buch ist vielleicht gerade auf dem Weg zu uns hier nach Melk. Das heißt, die Bibliothek ist lebendig. Es werden auch nach wie vor Bücher angeschafft. Also das Stift hat 100.000 Bände und diese 100.000 Bände, also was wir hier sehen in diesen beiden Räumen, ist nur der kleinste Teil. Das sind die sogenannten Prunkräume. Die hat man auch damals geschaffen, um zu zeigen, was man hatte, also um den Herrschern zu zeigen, das ist unsere Bibliothek. Aber da gehören noch viel mehr Räume dazu. Also insgesamt sind es 11 Räume, wo das alles eingeschlichtet ist. Also wenn man die Melker Stiftsbibliothek als Tourist besucht, sieht man im Prinzip die zwei Schauräume. Also in diesen beiden Schauräumen haben wir 16.000 Bände. Also das heißt, das ist wirklich ein kleiner Teil. Der Rest ist im Prinzip unter uns, ist alles voller Bücher. Also die Bibliothek ist ein ganzer Trakt im Gebäude.
100.000 Bücher zählt die Melker Stiftsbibliothek, davon 1.800 Handschriften und 750 Inkunabel. Die Prunkräume. Interessierte Besuchergruppen wandeln hier über den Marmorboden unter einem Deckenfresko und rundherum die barocken, zum Teil goldverzierten Holzregale, darin schillernd goldverzierte Einbände. 4 Frauenfiguren wachen an den Ecken.
Rechts sehen wir die Theologie. Das zieht, geht da los mit den Bibeln, das zieht sich dann nach hinten zur Justiz. Dann haben wir die Medizin und am Schluss dann noch die Philosophie, also die 4 klassischen Fakultäten haben wir hier auch allegorisch mit diesen Figuren dargestellt. Also die Buchrücken sind teilweise jünger als der Inhalt, wenn man das alles einmal einheitlich gemacht hat. Handschriften sind in diesem Raum keine. Also Handschriften sind wirklich in der Handschriftenkammer, aber viele alte Drucke und es gibt auch Inkunabeln. Und als man diesen Raum damals umgestaltet bzw. gebaut hat, die barocke Bibliothek, hat man viele Einbände dann auch vereinheitlicht, dass das ein Gesamtkonzept dann auch ergibt.
Fast möchte man sagen, der Schein trügt. Das Barock hat manches einfach nur inszeniert. Und der Schein trügt auch insofern, als nicht alles in optimalem Zustand ist.
Sie sehen dort hinten eine Wendeltreppe, die ist im 19. Jahrhundert eingezogen worden. Und man kann oben auch auf die Galerie und da sieht man auch schon teilweise schadhafte Stellen, wo schon Bücher fehlen. Und im obersten, das sind gar keine echten Bücher, sondern das sind im Prinzip Holzbuchrücken, wo dann so lustige Sachen draufstehen wie Vakui oder von einem unbekannten Autor aus Holz. Also so kleine barocke Scherze auch verborgen. Das sind einfach Attrappen, dass es im Gesamtkonzept halt gut aussieht und schön aus typisch barock, oft einfach auch nur der Schein gewahrt ist, dass es einheitlich wirkt. Also wir sehen es da oben, da sehen Sie, da fehlt eine Schnecke, die ist hier herüben vorhanden. Eine Holzschnecke, eine vergoldete Holzschnecke. Und die Kamera, die dort oben ist, hat das aufgezeichnet, weil die hat einen Bewegungsmelder, als diese Schnecke in der Nacht abgestürzt ist. Das sieht man richtig auf diesen Kameraaufnahmen, wie diese Schnecke am Boden zerschellt. Also es muss sich kein Besucher fürchten, dass ihm jetzt die Bibliothek auf den Kopf fällt. Keine Sorge, es ist alles gesichert. Aber es war halt damals wirklich auch ein Schreckmoment für das Haus, dass man gemerkt hat, okay, man muss da jetzt was tun. Das ist an der Zeit, dass die Bibliothek auch angegangen wird. Ist auch schon wieder ein paar Jahre her und wie gesagt, heuer war eben dann auch der Startschuss für die Renovierung der Bibliothek.
Pater Ludwig Wenzel vom Benediktinerstift Melk. Und nun geht's hinauf über die Wendeltreppe auf die Galerie. Hier treffen wir Johannes Deibel, Mitarbeiter der Stiftsbibliothek.
Wir befinden uns hier jetzt auf der Galerie des Hauptraums der beiden Schauräume. Sie hören vielleicht im Hintergrund auch die Führungen, die hier abgehalten werden. Das ist ganz wichtig, dass hier eine Öffnung auch der Bibliothek für die breite Masse stattfindet. Es ist natürlich immer ein gewisses Abwägen zwischen konservatorischen Sichtweisen und sozusagen, wie weit ist man bereit, eine Bibliothek zu öffnen. Die Bestände hier oben entsprechen im Wesentlichen thematisch der des Hauptraums unten, gemäß der 4 damaligen Fakultäten, dem Theologischen, der Jurisprudenz, dann den Naturwissenschaften, der Medizin und der Philosophie. Sie sehen hier am oberen Rand des Regals auch sogenannte Fake-Buchrücken. Das wurde aus Symmetriegründen im Barock angelegt. Die Raumschräge erlaubt hier keine echten Bücher mehr und daher ist man dazu übergegangen, die Buchrücken dementsprechend hier anzupassen und hier aus Holz anzufertigen.
Johannes Deibel führt uns in einen für die Öffentlichkeit nicht zugänglichen Teil der Bibliothek.
Wir befinden uns hier in den sogenannten Bergl-Zimmern, benannt nach dem Maler Johann Bergl. Johann Bergl hat diesen Raum ausgemalt, auch unter anderem in Schönbrunn oder auch in Mariatafel, wie Sie wissen, auch den Pavillon im Stift Melk. Hier haben wir besondere Motive aus der griechischen Mythologie. Es sind hier Anleihen an Homer zu finden, die Ilias, die Odyssee etc. Wurde im 18. Jahrhundert erschlossen für den Bibliotheksraum sozusagen. Es gab davor hier eine Naturaliensammlung und eine Münzsammlung, aber die Bücher haben sich sukzessive ausgebreitet und damit konnte die Bibliothek auch hier Fuß fassen. Also ich habe jetzt ein Buch aufgeschlagen, das wir an dieser Türen des Horaz, Horaz werden Sie kennen, den Schulautor, den altertümlichen. Hier wurde auch im Schulbetrieb natürlich das Lateinische hochgehalten, dementsprechend spiegelt das auch der Stiftsbestand wider. Hier in den Bergelzimmern ist ein sehr breiter Bestand aufgestellt von naturwissenschaftlichem, naturkundlichem über die Philosophie und im zweiten Raum auch die Altphilologie, vor allem für den Schulgebrauch gedacht.
Mittlerweile sind auch die Bergelzimmer renovierungsbedürftig. Das merkt man, wenn man über den morschen Boden geht.
Die Bibliotheksrestaurierung findet zwischen 2022 und 2032 statt. Es ist ein Maßnahmenbündel, das sich auf viele verschiedene Ebenen erstreckt. Das ist zunächst einmal ganz grundsätzlich baulich, das heißt, die Raumschalen werden überprüft, alles was Boden betrifft, die Wände, die Türen, die Fenster, die Decken und so weiter und so fort. Es betrifft aber auch die Raumausstattung, die Barocke, alles was das Holz und das Metall so zu bieten hat, wird natürlich schadhaft mit der Zeit. Es ist aber auch eine groß angelegte Buchrestaurierung. Hier werden mehrere tausend Bände im Endeffekt restauriert werden. Hier gibt es eine Schadenskartierung und dann handverlesen mit der zuständigen Restauratorin wird hier sozusagen dann der Markt bedient und die Bücher restauriert werden. Da wird tatsächlich jedes Buch in die Hand genommen. Das gibt auch uns als Bibliotheksteam die Möglichkeit, wirklich alle Bücher einmal einsehen zu können. Das ist besonders interessant wegen der Provenienzforschung, also woher kamen die Bände, wem haben sie gehört. Und auch vielleicht das eine oder andere Fragment ist dann dementsprechend noch in den Büchern zu finden. Bei einem Bestand von über 100.000 Bänden ist es nur logisch, dass hier noch etwas zu finden sein wird. Sie können hier hören und sehen, im Bergelzimmer ist der Boden schon etwas morsch. Es gibt hier eine Menge an Schädlingen, die hier ihr Unwesen treibt sozusagen. Wir haben daher auch ein laufendes Schädlingsmonitoring. Hier kommt dreimal im Jahr ein Experte vorbei und überprüft, welche Schädlinge wir vor Ort hier haben. Und dementsprechend muss man dann auch entgegenwirken. Man sieht hier auch eine Proberestaurierungsplatte, wie das Ganze dann nach getaner Arbeit aussehen wird voraussichtlicherweise. Es wird hier auch im Bereich der Fresken ein bisschen etwas ausgebessert werden. Die Regale werden adaptiert und im Bereich des Brandschutzes, das darf man nicht vergessen, wird hier eine Hochdruckvernebelungsanlage installiert. Das heißt im Klartext, es wird hier nicht der Raum geflutet, wenn ein Brand entstehen sollte, sondern ein ganz feiner Wasserfilm, ein Wassernebel, quasi erstickt die Flammen hier und verhindert so den Schaden an den Büchern.
Nächste Station, die Handschriftenkammer. Die Bibliothekarin Bernadette Kalteis öffnet die Sicherheitstür.
So, das ist die Handschriftenkammer. Da haben wir die mittelalterlichen Handschriften herinnen, die neuzeitlichen Handschriften und auch die Frühdrucke und Inkunabeln. Außen herum an den Regalen sind die Handschriften und in der Mitte, in den Metallregalen, die Drucke. Das älteste Buch ist aus dem 9. Jahrhundert. Und die jüngste Handschrift, die wir da herinnen haben, ist wahrscheinlich sogar aus dem 20. Jahrhundert, irgendwelche Predigtvorbereitungen von Mönchen. Also das alles ist halt handschriftlich nach wie vor sehr lange Zeit erledigt worden und wird, sofern es auftaucht, gesammelt. Der Codex 412, also es gibt eine fortlaufende Nummerierung. Und Sie sehen und bemerken, der Einband schaut jetzt einmal nicht so richtig, richtig alt aus. Das heißt, das Buch wurde neu gebunden im 19. Jahrhundert. Wenn man es aber dann aufschlägt, die alten Pergamentseiten, Das sind Abschriften von Traktaten von Beda Venerabilis, so ein Benediktinermönch. Und das sind naturwissenschaftliche Texte, die da drinnen sind. Es gibt ja tatsächlich Bucheinbände, denen sieht man das Alter an. Andere, die sind erneuert worden, die sprechen halt nicht mehr so zu uns. Also da fehlt so viel Geschichte, wenn man einem Buch seinen Einband wegnimmt. Im besten Wissen natürlich, weil man dem Buch was Gutes tun wollte als Bibliothekar des 19. Jahrhunderts. Heute würde man das anders machen. Man versucht, so viel zu retten wie nur irgend möglich, möglichst mit den Originalmaterialien wieder zu arbeiten, wenn man das zusammensetzt.
Erzählt die Bibliothekarin Bernadette Kalteis. Zu den wertvollsten Objekten der Stiftsbibliothek Melk gehört ein Fragment des Nibelungenliedes. Es wurde im Frühjahr 2022 erstmals in einer Ausstellung gezeigt und besteht aus ein paar schmalen Streifen.
Also wir haben da die Stelle, die mit dem roten A, mit der Initiale gekennzeichnet ist, die kann man sehr leicht lesen. An dem 7. Morgen von Bechelaren ritt der Wirt mit seinen Recken und so weiter und so fort. Da geht es um diese Stelle, wo der Rüdiger von Bechelaren, darum steht der Bechelaren, also Pöchlarn, das ist ja ein Nachbarort von Melk, aufgebrochen ist nach Worms, um dort im Namen von König Etzel um die Hand der Kriemhild anzuhalten, die ja inzwischen verwitwet war und ohne ihren Siegfried und Bitterböse. Und ja, man kennt die Geschichte, wie es weitergeht, aber da starten die los und machen sich auf den Weg nach Worms. Also dieses Fragment besteht, wenn man genau schaut, aus mehreren Streifen, die zusammengesetzt sind. Es wurden nämlich diese einzelnen Streifen, die sind so ungefähr 20 cm lang, 1 cm breit, diese einzelnen Streifen wurden in einer Handschrift gefunden. Die sind da nicht lose drinnen gelegen, sondern im Zug von Routineuntersuchungen einer Handschrift geht es unter anderem darum, dass man schaut, gut, was habe ich jetzt einmal für ein Buch vor mir liegen, wie dick ist das, welche Materialien habe ich, ist es auf Pergament geschrieben oder Papier, wer hat es geschrieben, kann man das erkennen, entweder weil sich derjenige hineingeschrieben hat oder wenn man die Handschrift erkennt, dann schaue ich auch, welche Fragmente sind in dieser Handschrift verarbeitet, weil man hat ältere Bücher oft zerlegt, die man nicht mehr gebraucht hat, aus welchen Gründen auch immer, waren sie uninteressant, hat man die noch ältere Schrift damals nicht mehr lesen können oder wollen. Und diese Materialien aus einem zerlegten Buch hat man dann genommen, um ein neues, also eine neue Handschrift zu binden, ein neues Manuskript daraus zu machen. Und solche schmalen Streifen, wie wir es da haben, aus denen sich das Nibelungenliedfragment zusammensetzt, die hat man in den Falz eingenäht. Und solche Falzstreifen haben wir da liegen und zusammen ergeben sie das weltberühmte Nibelungenliedfragment, das auf diese Weise entdeckt worden ist.
Ausleihen kann man sich in der Melker Stiftsbibliothek nicht, sie ist eine reine Präsenzbibliothek. Anfragen kommen zu Theologie und Gottesdienst, aber auch zu Wirtschaftsthemen des Barock. Für uns hat Bernadette Kalteis ein Kapitel über Brotbacken aufgeschlagen.
Das ist eine Übersetzung der Werke des Petrus Crescentius. Der hat schon im 13. auf das 14. Jahrhundert gelebt, ein Jurist, Botaniker, hat auch Medizin studiert. Und was wir da haben, ist das Buch über den Ackerbau. Und diese Ausgabe ist aus dem Jahr 1602. Wir haben da drin versammelt ein Kräuterbuch, ein Rezeptbuch für medizinische Rezepte, einiges, was den juristischen Bereich betrifft, was man eben als Gutsbesitzer wissen sollte. Es ist auch mit Abbildungen versehen zu den einzelnen Pflanzen. Oder es gibt ein Jagdbuch da drinnen. Wer hat das Recht zu jagen? Was wird wann gejagt am besten? Und auf welche Art und Weise? Wie geht man da mit den Jagdhunden um? Also wir sind da in der Zeit, bevor es noch Schusswaffen gegeben hat. Insofern ist das ja eine ganz andere Vorstellung von Jagd gewesen, als wir das heute kennen. Also vielschichtiges Wissen versammelt in diesem einen Band. Da hinten habe ich dann das Kapitel über das Brotbacken. Das ist auch interessant, wie viele verschiedene Brotsorten es da gegeben hat. Ein Birnenbrot, ein Apfelbrot, ein Schlehenbrot, ein Kirschenbrot, Mispelbrot, Mandelbrot, Nussbrot. Gut, das alles können wir uns erklären. Haselnussbrot, Eichelbrot und vieles andere. Es gibt dann noch eins mit Erdbeeren und Himbeeren und Heidelbeeren. Die Rezepte sind so ausgelegt, dass man sich orientieren kann, bin ich wohlhabend, kann ich mir die Zutaten leisten, die für dieses Rezept notwendig sind. Oder es gibt Rezepte, wo von Anfang an immer dabei steht, vor allem der arme Mann hat die Möglichkeit, sich aus diesen und jenen Pflanzen was zu backen. Das sind richtige Rezepte. Ich habe rausgesucht das Wurzelbrot, weil das fasziniert mich so. Und da heißt es, da braucht man einfach nur über die Äcker spazieren, damit man die nötigen Zutaten ernten kann, was armen Leuten empfohlen wird. Und so ist eben die Möglichkeit, Brot aus Rüben, Petersilie, Rettich, Zwiebeln und anderem zu machen. Zwiebeln werden dann in diesem Rezept, also in dem Vorspann, noch einmal gesondert besprochen, weil er sagt, ja, es gibt halt die Bevölkerung, die die Zwiebeln durchaus gerne roh zu sich nimmt. Man soll es aber doch besser verarbeiten oder in dieses Brot verarbeitet oder gekocht oder gebraten hineinbringen. Roh hat den Vorteil, dass es die Brust räumt. Genau, es räumt die Brust und macht dem Herzen Luft. Aber bei dem ländlichen Volk ist es dann auch so, dass ganz oft ein starker Pomp entweicht. Und zwar so stark, weil es wie wenn ein Feldgeschütz abgehen würde. Das kommt eben von den rohen Zwiebeln und er empfiehlt es nicht, roh zu essen. Blähungen. Und gegen die Blähungen ist auch dieses Brot, das schreibt er dann dezidiert. Es wird dann empfohlen, fürs Rübenbrot zum Beispiel, dann noch Gewürze zuzusetzen, Anis und Fenchel oder Kräuter, Kümmel. Damit man es einfach bekömmlicher macht, weil, schreibt er, sonst könnte man genauso gut Holz oder Steine fressen, weil das einfach nicht sehr schmackhaft ist, so ein Rübenbrot ohne was.
Oft nachgefragt sind auch Kräuterbücher. Eines davon gibt der Bibliothekarin ein paar Rätsel auf.
Auch viele Privatinteressierte, jetzt gar nicht so sehr ausschließlich Wissenschaftler, die da irgendwelche Arbeiten verfassen, sondern Leute, die vielleicht eine Kräuterwanderung mitgemacht haben oder eine Ausbildung in die Richtung machen, das haben wir mehrmals schon gehabt, und sich das einmal im Original anschauen wollen. Wir haben aber auch Apotheker, die sich dafür interessieren, die einfach Hintergrundwissen sammeln wollen. Wie schaut es aus historisch mit den angegebenen Heilwirkungen in der alten Literatur? Was wird heute drüber gesagt? Und ein paar davon haben wir uns schon vor längerer Zeit genauer angeschaut. Wir haben da die Signatur 18503, der Hieronymus Bock. Der Hieronymus Bock hat im 16. Jahrhundert gelebt und er war einer der ersten, der die mitteleuropäischen Heilkräuter zusammengestellt hat in einem eigenen Werk und sich auch auf die aus dem deutschsprachigen Raum spezialisiert hat. Und er war viel unterwegs auf botanischen Exkursionen, also hat in seinem Buch beschrieben, was er selbst gesehen, aufgefunden oder selbst gezogen hat in seinem Kräutergarten. Und sein Kräuterbuch, ich glaube, die erste Auflage war 1539, wir haben aber da die zweite von 1556. Was auch den Vorteil hat, weil die erste Auflage war nämlich nicht bebildert und die Bilder machen ja so ein Buch aus. Wir haben da sogar eine besonders schöne Ausgabe, wo wir handkolorierte Kräuter drinnen haben. Das heißt, jemand hat das sehr, sehr sorgfältig, möglichst naturgetreu ausgemalt. Das war dann sicher auch eine hochpreisige Ausgabe, dieses Buch. Allerdings hängen an dem guten Stück einige Rätsel dran, wo ich hoffe, dass wir sie im Laufe der Zeit noch irgendwann einmal lösen werden. Wir haben lange Zeit gedacht, das ist ein Buch, das schon seit sehr langer Zeit im Bibliotheksbestand war. Also vielleicht von einem Mönch einmal angekauft wurde oder in seinem Privatbesitz war oder durch Schenkungen reingekommen ist, auf jeden Fall irgendwo im 16. Jahrhundert anzusiedeln ist. Das dürfte aber jetzt nicht stimmen. Das erste ist einmal, dass wir vorne am Buchdeckel unglaublich viel Kritzeleien haben, die, wenn man wirklich lange, lange, lange genug drauf schaut, sich sogar erschließen. Das sind die Namen einiger adeliger Damen, die zum Teil da aus der Umgebung stammten. Und die haben sich, die Jahreszahlen kann man recht gut lesen, 1563 eingeschrieben. Also recht nah an der, nur 7 Jahre nachdem das Buch rausgekommen ist. Es schaut aber auf der anderen Seite auch wieder nicht aus wie Besitzeinträge. Warum das da drinnen steht, wissen wir noch nicht. Dann gibt es viele handschriftliche Eintragungen, Notizen, Ergänzungen im Buch, wo einer einschreibt, 16. Juni 1813 in Oberhollerbrunn, Mittwoch früh um 10:30 Uhr, gab mir und dann und so weiter diese Rose. Da hat er was eingelegt gehabt, das gibt es nicht mehr, aber er hat auch die Umrisse dieser Rose gezeichnet. Und von dieser Hand haben wir mehrere solche Eintragungen. Da hat er ganz genau beschrieben, wann er welche Pflanzen da eingelegt hat, wo er es her hat. Und auf einer Seite haben wir den auch namentlich entdeckt. Es stellt sich aber heraus, dass es wiederum kein Mönch war aus Melk, sondern ein vermutlich Weltpriester. Das heißt aber, dass das Buch im 19. Jahrhundert hergekommen sein müsste. Wir wissen es einfach nicht. Das ist noch ein bisschen spannend. Vielleicht finden wir es mal raus.
Bernadette Kalteis aus der Bibliothek des Stiftes Melk. Bis 2032 wird die Bibliothek sukzessive restauriert. 12 Millionen Euro wird das kosten. Der Bibliotheksbetrieb soll weitgehend aufrechterhalten bleiben.